Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Hallo und willkommen zu einer halben Stunde, in der es, ich sage es jetzt mal so, um menschliche Abgründe geht. Im Fachjargon nennt sich das, was Sie gleich hören, etwas sperrig Eltern-Kind-Entfremdung. In der Praxis verläuft der Prozess geschmeidig und schleichend. Nach der Trennung der Eltern wird das Kind von einem Elternteil gegen den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin aufgehetzt mit Geschichten, die erfunden sind, die aber so lange wiederholt werden, bis das Kind sie glaubt. Zum Beispiel, dein Vater hat dich immer geschlagen und er lügt. Oder deine Mutter ist immer betrunken und lässt dich dann nachts alleine. Das manipulierte Kind bekommt Angst, klar, und verweigert den Umgang. Bestraft ist zielgerichtet das Elternteil, das sein Kind verliert. Und vor Gericht und beim Jugendamt hat es wenig Chancen, die Wahrheit ans Licht zu holen. Tom Noga weiß warum.
Vom Parkplatz sind es nur ein paar Schritte bis zum Hauseingang. Ein Blick auf den Briefkasten. Der quillt über, alles Werbung. Jonas beachtet das nicht. Er geht vorbei, die Treppen hoch, in eine Wohnung, die er gemietet hat, in der er aber nicht wohnt. Das Haus ist älter, aus den 60ern, vielleicht aus den 50ern. Weiß mit schwarzen Dachziegeln und kleinen Fenstern. Das Treppenhaus ist holzgetäfelt. Jonas bleibt im ersten Stock stehen.
Das ist die Wohnung. Das ist eigentlich ein großes Spielzimmer. Unsere ganzen Spielsachen sind da, die Lieblingsbücher, der Teddybär, das Einhorn.
Die kleine Wohnung wirkt wie ein Mini-Kindergarten. Puppen, Malsachen, Brettspiele, verteilt auf zwei Räume, Wohnküche und Wohnzimmer. Persönliche Gegenstände wie Bett, Badezeug, Zahnbürste gibt es nicht. Denn Jonas lebt 2 Autostunden entfernt in der Großstadt. Wo genau, darf er nicht sagen. Überhaupt muss er extrem vorsichtig sein. Die Wohnung hat er ausschließlich angemietet, um hier seine Tochter zu treffen. Einmal die Woche für 4 Stunden. Ihr Name, sein Name, die Kleinstadt, in der er die Wohnung gemietet hat, die Großstadt, in der er wohnt. Alles muss geheim bleiben.
Ich nenne mich Jonas, einmal wegen meiner Tochter. Ich möchte sie raushalten aus der Geschichte. Ja, und das Zweite ist, dass mir klar ist, dass das vor Gericht durchaus Probleme haben kann. Und die möchte ich auch so gut es geht vermeiden.
Das Gericht, vor dem sich Jonas fürchtet, ist das Familiengericht. Es bestimmt, ob, wie oft und unter welchen Umständen Jonas seine Tochter treffen darf.
Es wird einem vor Gericht alles sehr negativ ausgelegt, was gegen das Kindeswohl ist. Ja, deswegen wird sehr schnell, wenn man an die Öffentlichkeit geht, wird einem daraus ein Strick gedreht. Das ist meine Befürchtung.
Die Öffentlichkeit, das ist die Presse. Das ist das Mikrofon, in das er sich traut, anonym zu sprechen und seinen Fall zu erzählen. Jonas Tochter ist 4. Seit 2 Jahren sieht er sie nur stundenweise, begleitet von einer Sozialarbeiterin. Viel zu wenig, findet er, aber besser als nichts. Monatelang hat er sie gar nicht gesehen. Die ersten Kontakte danach waren schwierig.
Ich erinnere mich an einmal eine Spielsituation, wo sie 2 Stunden lang oder 1,5 nur vor mich auf den Boden geguckt hat und den Augenkontakt mit mir gescheut hat. Mir hat es sehr leid getan, dass meine Tochter da, dass sie da durch muss. Das ist einfach traurig.
Jonas erlebt schmerzhaft mit, wie sich seine Tochter von ihm abwendet. Warum? Das ahnt er nur. In der Fachsprache heißt das, was Jonas und seine Tochter durchmachen, Eltern-Kind-Entfremdung.
Eltern-Kind-Entfremdung, wir sehen es halt manchmal vom Phänomen. Manche Kinder wollen den Kontakt zu einem Elternteil vermeiden, und zwar zu dem Elternteil, bei dem sie meistens nicht hauptsächlich betreut sind. Jedes Wochenende oder einmal in der Woche noch sollen sie halt zum anderen Elternteil auch, ne? So ist es festgelegt worden, und plötzlich sagen die Kinder, nee, sie wollen da nicht mehr hin.
Guido Erlieder. Er ist Familienmediator und vertritt als Verfahrensbeistand in Sorgerechtsfällen vor Gericht die Interessen der betroffenen Kinder. Ich treffe Guido Erlieder im Café Sur in der Kölner Südstadt auf einen Espresso.
Also wenn wir gesunde Kinder haben, dann ist es normal, dass die Kinder beide Eltern lieben. Das ist offensichtlich und das sagt uns auch die Bindungsforschung. Auch nach der Trennung. Die Trennung vollzieht sich ja eigentlich zwischen den Eltern, also als Paar, auf der Paarebene. Die Eltern trennen sich ja nicht von den Kindern. Wenn dann tatsächlich ein Kontakt abgelehnt wird, da muss man natürlich hinterfragen, was ist beim Kind los? Eine solche Verweigerungshaltung deutet zumindest darauf hin, dass da irgendwas nicht stimmt. Dass der oder die hauptsächlich betreuende Elternteil das Kind nicht sehr positiv beeinflussen. Und dann kommen die Kinder vielleicht in einen Loyalitätskonflikt. Davon spricht man, wenn die Kinder eigentlich loyal sein wollen gegenüber beiden Elternteilen, weil sie lieben ja beide. Aber dann wird der Druck von einem Elternteil oder von beiden Elternteilen so hoch, dass das Kind sich quasi für einen Elternteil entscheiden muss.
Bei Jonas lief nach der Trennung erstmal alles ganz gut, erzählt er.
Wir haben uns getrennt wegen mehreren Streitigkeiten. Das war einvernehmlich. Wir haben uns beide beschlossen, dass wir die Beziehung an der Stelle beenden. Die Trennung war dann erstmal 4 Monate, wo wir nebeneinander gewohnt haben. Unsere Tochter war damals 2 Jahre alt. Und es waren wunderschöne 4 Monate. Alles war perfekt. Meine Tochter und ich, wir konnten Zeit miteinander verbringen, ohne dass es Streit gab, der aus der Beziehung rüberkam.
Aber dann gibt es erste Anzeichen, dass die Mutter den Kontakt zwischen Vater und Tochter einschränken möchte.
Zugegeben, die Mutter, da gab es schon die ersten Streitigkeiten, hat die Zeit zwischen uns auch immer weiter reduziert. Der Mittwoch ist ausgefallen, der Freitag wurde immer später, der Montagmorgen ist weggefallen. Ein Wochenende wollte die Mutter mit bei uns übernachten, war für mich kein Problem, hat also da übernachtet. Eine Woche später waren sie weg.
Die Mutter zieht mit dem Kind in die 2 Autostunden entfernte Kleinstadt, in der Jonas später die Spielewohnung anmietet, in der wir uns treffen. Das ist gegen das Gesetz, denn Jonas und die Mutter teilen sich das Sorgerecht, also auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Jonas hätte zustimmen müssen. Aber wenn erstmal Fakten geschaffen sind, wenn der Umzug, die Umschulung, die Anmeldung im Sportverein vollzogen sind, dann ist es fast aussichtslos, eine solche Entscheidung gerichtlich wieder rückgängig zu machen. Jonas wurde de facto vor vollendete Tatsachen gestellt. Seine Tochter war weg. Von einem Tag auf den anderen. Je nach Quellen verlieren jedes Jahr 20.000 bis 40.000 Kinder den Kontakt zu einem Elternteil. Wie viele dieser Kinder von einem Elternteil entfremdet werden, weiß man nicht. Es gibt nicht genügend aussagekräftiges Datenmaterial. Die vorliegenden Studien zur Eltern-Kind-Entfremdung aus den USA und aus Deutschland definieren die Kontaktablehnung von Seiten des Kindes als letzten Ausweg oder als Kapitulation, keinesfalls als freiwillig gewählte Alternative.
Da gibt es den ersten Fall. Das Kind möchte den Konflikt, der zwischen den Eltern besteht, den möchte es irgendwie vermeiden. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass das Kind verletzt worden ist durch irgendein Geschehnis. Der dritte Fall wäre, dass das Kind instrumentalisiert wird, dass meinetwegen der Elternteil, bei dem es hauptsächlich betreut wird, passiv oder aktiv tatsächlich eine Beeinflussung ausübt und dadurch vom Kind ausgehend eine Umgangsverweigerung immer wieder stattfindet.
Familienmediator Guido Erlieder kennt auch die Langzeitstudien aus den USA, die die Folgen der Entfremdung untersucht haben. Kinder verlieren dadurch einen wesentlichen Teil ihrer Identität. Viele leiden noch Jahre später unter Verlustängsten, Bindungsstörungen oder Depressionen. Beim abgewiesenen Elternteil mündet die familiäre Ausgrenzung oft in eine existenzielle Lebenskrise. Jonas kämpft um jede Minute mit seiner Tochter, auch wenn er sie nur in Begleitung der Sozialarbeiterin sehen darf, in der angemieteten Spielewohnung. Gleich ist es wieder soweit. Er spült ab, Besteck und Teller und ein Topf mit eingetrockneter Spaghetti-Soße. Ist vom letzten Mal liegen geblieben, murmelt er. Meist kommt Jonas an einem bestimmten Wochentag in die Kleinstadt. Seinen Job hat er deshalb auf 80% reduziert. Das Geschirr ist gespült, jetzt noch rasch abgetrocknet und die Spielsachen aufgeräumt, die sich über die Wohnung verteilen. Jonas hebt eine kleine Holzkiste auf.
Es gibt ja Tony-Boxen, nicht? Da stellt man die Figuren drauf und dann kommt eine Geschichte. Ja? Ich kannte die damals gar nicht. Wir hatten die selber gebaut. Das ist die Tony-Box, die hatte ich und sie gebaut. Ich mal die mal an.
Ja, die geht jetzt hier. Also, damit sollte es gehen.
Eins ist wichtig, mein kleiner Liebling.
Das lief das komplette Wochenende bei uns
durch. Probier's mal mit Gemütlichkeit.
Jonas zehrt von den Spielen, den Geschichten, der Musik, die ihn an seine Tochter erinnern. Gleichzeitig weiß er, wie wichtig die gemeinsame Zeit für seine Tochter ist. Wenn Wochen oder Monate ohne normalen Kontakt vergehen, ist das für Kinder eine Ewigkeit. In der Mediathek der ARD sehe ich einen Film, einen mehrfach preisgekrönten Film, über Eltern-Kind-Entfremdung. Er heißt »Weil du mir gehörst«.
Schatz, bist du fertig? Wir müssen los. Bist du okay?
Eine Mutter und ihre Tochter auf dem Weg zum Oberlandesgericht. Vor dem Eingang ein Mann, der Vater des Mädchens. Mutter und Tochter gehen grußlos an ihm vorbei, ohne ihn auch nur anzusehen.
Anni, wie ist so dein Verhältnis zu deinem Vater?
Nicht gut. Ich habe Angst vor ihm.
Warum?
Weil er je zornig ist, stur und egoistisch, das weiß ich genau.
Dass der Vater egoistisch sei, taugt nicht als Begründung für Angst. Das Wort egoistisch kennt auch kaum eine Achtjährige. Später wird das Mädchen noch sagen, dass sein Vater nicht bei der Geburt dabei gewesen sei. Das kann es nur von der Mutter wissen. Die Mutter wird im Spielfilm als Verantwortliche für die Entfremdung dargestellt. Dies trifft auch in der Realität in Deutschland meistens zu. Man schätzt, dass Väter 6-mal häufiger von Entfremdung betroffen sind als Mütter. Das entspricht auch der statistischen Erwartung. Denn Kinder leben 6-mal häufiger bei der Mutter als beim Vater oder im sogenannten Wechselmodell, bei dem sie zwischen den Eltern pendeln.
Ich war Freitagnachmittag noch in der Werkstatt gewesen und da klingelt das Telefon und er war am Telefon. Er hat mich angerufen, weil er das erste Mal meinen Namen mit einer Telefonnummer gemeinsam im Internet gefunden hat.
Nach der Ausstrahlung des Films vertiefen Experten das Thema im Rahmen einer Podiumsdiskussion. Dabei kommt auch ein 44-jähriger Mann zu Wort, der den Kontakt zu seinem Vater im Alter von 2 Jahren verloren und mit 38 wiedergefunden hat. Der Mann erzählt unter Tränen.
Also er hat mir erzählt, dass er ein paar Mal versucht hat, Kontakt aufzunehmen, das wohl gescheitert ist. Ich selber habe nie den Kontakt zu ihm gesucht, weil ich ihn nicht, ich wollte ihn nicht kennenlernen. Ich wollte mit diesem Menschen nichts zu tun haben. Er war halt einfach der böse Mensch. Er wollte mich meiner Mama wegnehmen, das hat meine Mutter mir erzählt.
Der Mann heißt Mario Lewalter. Ich besuche ihn in einem Dorf in Hessen.
Hallo?
Maja, Schluss.
Hund ist friedlich.
Die ist harmlos.
Okay. Hallo, ich bin Tom.
Hallo, ich bin Mario.
Hi. Immer rein in die gute Stube.
Die gute Stube ist ein Wohnwagen. Doppelbett, 2 Stühle, kleiner Tisch. Kochecke, Nasszelle, mehr nicht. Seit ein paar Monaten lebt Mario Lewalter hier. Man braucht nicht viel, um glücklich zu sein, sagt er. Mario Lewalter erzählt von den ersten Telefongesprächen mit seinem Vater und wie er schließlich nach Jena gefahren ist, in die Stadt, in der er geboren wurde und sich dort mit seinem Vater getroffen hat.
Wir haben uns dann sehr lange unterhalten und er wollte mir auch immer wieder erzählen, warum das damals passiert ist und wie das für ihn gewesen ist und so weiter. Aber das waren alles Sachen, die haben mich nicht interessiert. Ich wollte wissen, wer er ist, weil meine Mutter mir ja immer erzählt hat, er war so schlimm, er war so fürchterlich und Alkoholiker und gewalttätig und was nicht alles. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, was für mich schlimm war, wenn ich Dinge gemacht habe, die meine Mutter an meinen Vater erinnert haben. Und dann kam immer dieses Abwerten, du bist wieder ein Vater. Und dann habe ich das irgendwann versucht, alles zu unterdrücken, Emotionen zu unterdrücken. Und das hat mich verdammt viel Kraft gekostet.
Mario Lewalter erzählt freimütig, aber er redet stockend. Alle 10, 20 Minuten braucht er eine Pause. Eine Zigarettenpause, wie er sagt. Aber in Wirklichkeit muss er sich sammeln. Dann erzählt er weiter. Wie er als Kind weggelaufen ist, wann immer es Probleme gab. Von zu Hause, aus der Schule. Später von seinen Beziehungen, die alle nicht lange gehalten haben. Von den chronischen Rückenschmerzen, unter denen er lange gelitten hat. Und von den Therapien, die er gemacht hat und eigentlich bis heute bräuchte.
Also auch schon in der Schule hatte ich einen Schulpsychologen mit dabei. Oder auch dann danach immer wieder Therapien gemacht, weil ich halt ja auch immer wieder in diese wirklich depressive Phasen reingerutscht bin. Rausgefunden hat es damals ein Therapeut, dass diese Problematik in mir eine Wut auf mich selber ist. wo das herkommt und wie das Ganze entstanden ist. Da bin ich halt erst später dran gekommen. Da bin ich erst nach dem Gespräch mit meinem Vater dran gekommen. Ich habe dann auch wirklich gemerkt, nachdem ich meinen Vater als meinen Vater akzeptiert habe und mich dann auch so akzeptiert habe, das war wie ein riesen Backstein, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, irgendwas, eine riesen Last, die einfach von mir abgefallen ist. Einfach zu akzeptieren, ich bin so und es ist gut so.
Jonas hat alles aufgeräumt in der Spielewohnung. Nun wartet er auf seine Tochter. Er hat Schlimmstes erfahren, nachdem seine Ex-Frau mit der Tochter einfach weggezogen ist.
Die Zeit vergeht, der erste Gerichtstermin, der dann endlich kommen soll, soll nach 2 Monaten passieren. Das Jugendamt ruft mich, glaube ich, am Montag an und sagt, die Mutter möchte Ihnen was erzählen. Am Dienstag machen wir dann einen Termin und am Dienstag heißt es, die Kleine redet vom Pintor.
Tatsächlich hat sie einen anderen Begriff verwendet, aber den möchte Jonas hier nicht genannt wissen, zum Schutz seiner Tochter.
Sie schreibt dem Pintor Eigenschaften zu, der Pintor ist groß, der Pintor ist klein, der Pintor wächst, der Pintor schrumpft, der Pintor piekst. Und am Ende von dem Gespräch sagte sie, und du hast deinen Penis immer Pintor genannt. Ich weiß nicht, wie die Mutter da drauf kommt, dass ich jemals Pintor gehabt habe. Nee, also das Wort, und das habe ich auch sofort, ich habe sofort gesagt, ich kenne dieses Wort nicht, ich habe das noch nie gesagt.
Der Verdacht auf Kindesmissbrauch. Liegt der vor, wird der Umgang des vermeintlichen Täters ausgesetzt oder zumindest eingeschränkt. Völlig zu Recht. Ein Kind muss vor einem Peiniger geschützt werden, auch vor einem potenziellen. Nur, dass nicht jeder Vorwurf gerechtfertigt ist.
So.
Jonas schaltet seinen Laptop ein.
Okay, dann suche ich mal die Dokumente. Dann ist insgesamt 1 Jahr verstrichen. Und nach 1 Jahr hieß es so langsam aus der neuen Stadt, dass man diese Untersuchung doch bitte machen sollte. Und diese Untersuchung wurde durchgeführt, auch körperlich, aber hauptsächlich psychisch. 12 Megabyte, das Datum stimmt, das ist es.
Oh ja.
Das ist es.
Mhm. Darf ich lesen? Mhm.
Ich lese die Anschuldigungen der Mutter. Sie listet auf 3 Seiten Sätze des Mädchens auf, die ihr gegenüber gefallen sein sollen. Klar, Jugendamt und Kinderschutzbund mussten tätig werden. Dann lese ich den Bericht. Demnach kennt das Mädchen den Begriff Pintor gar nicht. Und auch sonst fänden sich keine Anhaltspunkte, die auf Missbrauch hindeuten.
Was natürlich nicht heißt, dass es sicher nicht stattgefunden hat. Ja, das ist das, was eigentlich vorher schon klar ist. Was ich sage, irgendjemand auf der Straße, bitte beweisen Sie, dass Sie Ihre Tochter nicht vor 2 Wochen missbraucht haben. Wie? Das ist unmöglich. Und das ist schon die größte Entlastung, die ich haben kann.
Die größte Entlastung, die Jonas bekommen konnte, hat er nun vorliegen. Es gibt keine Anhaltspunkte. Jonas ist froh darüber, obwohl diese Formulierung eigentlich kein echter Freispruch ist. Marion hat Ähnliches erlebt und ist ein Beispiel dafür, dass auch Frauen Opfer werden können. Ihr wird allerdings nur physischer Missbrauch vorgeworfen, von ihrem Mann. Sie soll ihre 2 Zwillingstöchter geschlagen haben. Auch Marion heißt nicht wirklich so. Ihren richtigen Namen möchte sie nicht genannt wissen. Ich treffe mich mit ihr auf einen Spaziergang am Rhein in Köln. Marion war immer die Ernährerin in der Familie. Sie hat gearbeitet, ihr Mann hat sich um Haushalt und Kinder gekümmert.
Nachdem wir uns getrennt haben und ich ausgezogen bin, habe ich sie nur noch unregelmäßig gesehen. Er hat sie dann die gesamten Sommerferien über auch mitgenommen und wollte sie quasi vor mir, der bösen Mutter, die sich trennt, beschützen.
Ein gutes halbes Jahr ist das jetzt her. 2 Monate haben die Kinder im sogenannten Nestmodell gelebt, im elterlichen Haus, während Vater und Mutter abwechselnd für jeweils 1 Woche eingezogen sind.
Dann hat es den Eklat gegeben, wo sich einer auf der Toilette eingesperrt hat, den Papa angerufen hat und gesagt hat, ich würde verlangen, das Handy auszumachen, der daraufhin sie angestiftet hat, die Polizei anzurufen. Und als die Polizei eintraf, teilten beide Mädchen mit, ich hätte sie geschlagen. Und die Polizei hat sie dann mitgenommen. Und das war das letzte Mal, als ich die Kinder gesehen habe.
Bis auf Weiteres darf Marion keinen Kontakt zu ihren Töchtern aufnehmen und sich ihnen nicht nähern. So steht es in der einstweiligen Anordnung, die ihr Ex gegen sie erwirkt hat. Marion gibt sich kämpferisch. Sie geht gegen die einstweilige Anordnung vor und will begleiteten Umgang beantragen. Aber was, wenn ihre Töchter den nicht wollen? Ich recherchiere im Internet und stoße auf die Webseite einer Anwaltskanzlei in München. Dort steht, in 40% aller Verfahren vor dem Familiengericht, bei Scheidungen und Streitigkeiten ums Sorgerecht also, behauptet ein Elternteil ein Gewalt- oder Sexualdelikt. Ich rufe in der Kanzlei an und spreche mit Dr. Alexander Betz. Ich frage ihn, woher diese Zahlen kommen.
Vom Präsidenten des Familiengerichtstages. Von dem stammt diese Aussage, dass bei 40% der Fälle das mittlerweile thematisiert wird.
Die Zahl ist geschätzt, aus der Praxis eines Richters. Oft werde das Delikt gar nicht angezeigt, sondern nur vorm Familiengericht in den Raum gestellt. In den allermeisten dieser Fälle erweise sich die Behauptung als unwahr oder wird im weiteren Verfahren nicht mehr erhoben.
Familienrecht ist ein schmutziges Geschäft und man muss sich natürlich schon die Frage stellen, sagen wir mal, ist jetzt eine Sexualstraftat, egal zum Nachteil von wem, der Grund für eine familienrechtliche Auseinandersetzung, für einen Streit, für ein Scheidungsverfahren, oder wird dieser Vorwurf im Rahmen dieses Verfahrens aufgebracht, um ein Verfahrensziel zu erreichen? Wenn heute einer von beiden behauptet, die Kinder wären vom Vater oder der Mutter sexuell missbraucht worden, dann sieht er die Kinder erstmal nicht wieder. Und unter Umständen, bis der Vorwurf aus der Welt ist, haben sich die Kinder schon so entfremdet, dass sie den gar nicht mehr sehen wollen. Das ist ein sehr effektives Mittel.
Mario Lehwalter, der als Erwachsener seinen Vater gesucht hat, um die Geschichte seiner eigenen Entfremdung zu verstehen, ist nun paradoxerweise selbst Betroffener. Er ist aufgewühlt. Und wenn er aufgewühlt ist, raucht er eine Zigarette. 4-5 hastige Züge, dann drückt er sie aus. Vor 6 Jahren ist Mario Vater geworden. Vor 3 Jahren hat er seine Tochter zum letzten Mal gesehen. Auch deshalb lebt er in einem Wohnwagen.
Die Wohnung habe ich jetzt aufgegeben. Ich habe die Wohnung damals gemietet, weil ich dort ein Kinderzimmer für meine Tochter bereitstellen wollte. Jetzt sehe ich meine Tochter halt nicht mehr und das Kinderzimmer ist eingestaubt. Und ich für mich brauche nicht so viel. Deswegen habe ich gesagt, ich löse die Wohnung auf. Die Sachen, mit denen meine Tochter gerne gespielt hat, nehme ich mit. Und alles andere brauche ich nicht.
Dass ehemals entfremdete Kinder als Erwachsene von ihren eigenen Kindern entfremdet werden, ist keine Seltenheit. Man bezeichnet das als transgenerationalen Effekt. Unverarbeitete Traumata wirken in der nächsten Generation fort. Manchmal mit umgekehrten Vorzeichen. Dann wird ein Entfremdeter zum Entfremder.
Die Therapeutin hat mir erzählt, die spielt immer mit Tigerfiguren. Also die hat Familie gespielt. Und hinter 2 Zäunen war dann dieser Brülllöwe, der Brüllpapa. Der durfte nie dabei sein, der musste hinter 2 Zäunen versteckt werden. Irgendwann spielt sie das wieder und das Tigerkind verschwindet. Und alle suchen dieses Tigerkind und niemand findet es. Und dann kommt dieser Brüllpapa und rettet das Kind.
Mario Lehwalters Worte sind so berührend wie die anderen Erzählungen von Vätern und Müttern, die den Zugang zu ihren Kindern verlieren. Ihr Leid, ihre Hilflosigkeit. Wie oft der Umgang vereitelt und Therapien torpediert werden. Die Schleifen, die viele Fälle drehen. Vom Jugendamt zu einem sozialen Dienst, zum Gericht, wieder zurück zum Jugendamt und das Ganze von vorn. Insgesamt 12 Personen können sich problemlos mit einem Fall beschäftigen und sich im Kreis drehen. Der Verein für getrennt Erziehen, Papa, Mama auch, hat einen Zustandsbericht zur Lage im Familienrecht veröffentlicht. Er basiert auf einer Online-Umfrage unter entfremdeten Vätern und Müttern. Das vernichtende Urteil, mangelndes Fachwissen über Entfremdung, schlechte Kommunikation, ja sogar Begünstigung der Entfremdung. Und 75% der Befragten werfen den Jugendämtern Indifferenz und Untätigkeit vor. Ich schreibe die Leitung des Jugendamtes Köln an und bitte um ein Interview. Die Pressestelle antwortet. Wegen personeller Engpässe sei ein Interview nur schriftlich möglich. Ich schicke Fragen per Mail. Die Antworten sind vorgestanzt. Man sei über Entfremdung informiert. Bei Verdacht werde das intern thematisiert. Und wörtlich, Bisher sind keine Fälle bekannt. Bei mindestens 20.000 Kindern, die in Deutschland pro Jahr den Kontakt zu einem Elternteil verlieren, ist das statistisch unmöglich. Aber Dr. Marc Serafin will mit mir reden. Marc Serafin leitet das Jugendamt in St. Augustin, einer Kleinstadt im Großraum Köln-Bonn, und unterrichtet Soziologie an der Katholischen Hochschule NRW. Ich treffe ihn in einem Vorlesungssaal.
Meine Wahrnehmung ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jugendämtern, aber auch vielfach die Kollegen in den Gerichten, nicht ausreichend Kenntnis haben über die tiefen Zusammenhänge, die sich dabei abspielen. Ja, wenn es zu diesem sehr besonderen Verhalten ja kommt, was wir sonst nicht kennen, dass ein Kind, das lange Zeit einen guten Kontakt zu beiden Eltern hat, plötzlich sich abwendet von einem der beiden Eltern und quasi für sich empfindet und ausdrückt, nein, ich möchte den gar nicht mehr sehen. Ja, das nennen wir dann ja die eigentliche Eltern-Kind-Entfremdung. Eine vertraute Beziehung verwandelt sich plötzlich in ein Fremdheitsgefühl.
Für sein Team hat Dr. Marc Serafin kürzlich eine Fortbildung organisiert. Er mahnt außerdem eine engere und vor allem früher ansetzende Zusammenarbeit von Jugendamt, Familienberatung und Gericht an. Und er plädiert für das sogenannte Wechselmodell, weil Kinder damit besser fahren, auch in hochstrittigen Fällen. In den Benelux-Staaten und vor allem in Skandinavien wird das Wechselmodell in fast jeder zweiten Trennungsfamilie gelebt.
Ich spreche gar nicht so gerne vom Wechselmodell, sondern lieber von der Doppelresidenz nach einer Elterntrennung. Um einfach hier zu unterstreichen, wenn die Eltern sich eben auf zwei Wohnungen aufgeteilt haben, gibt es ja eigentlich gar keine andere Möglichkeit, wenn der Kontakt auch im Alltag weiter aufrechterhalten bleiben soll, dass das Kind dann in irgendeiner Weise einfach in beiden Haushalten auch lebt. Die ganz simple Begründung, warum ich das befürworte, ist, doppelt hält besser. Zwei Eltern sind besser für das Kind als einer der Eltern. In Bezug auf Eltern-Kind-Entfremdung, die beste Prävention ist die Aufrechterhaltung des Kontaktes zu beiden Eltern von Anfang an durch eine enge, alltägliche Fortsetzung der Eltern-Kind-Beziehung.
Im Café Sur in der Kölner Südstadt ordert der Familienmediator und Verfahrensbeistand einen weiteren Espresso. Auch er befürwortet das Wechselmodell. Allein schon, weil es das Machtgefälle zwischen dem Elternteil, bei dem das Kind hauptsächlich lebt, und dem anderen beseitigen würde. Das Wechselmodell als Regelfall wäre für Lieder auch ein Signal. Streit als Strategie würde sich dann nicht mehr lohnen. Auch nicht einseitig Fakten zu schaffen.
Ich halte es für sehr wichtig, dass die Familien zukünftig besser betreut werden, besser gefördert werden und auch mehr zur Kooperation hingeführt werden. Das ist nicht nur eine Frage für die Familien, nicht nur eine Frage für die Kinder, sondern es geht ja auch hier um die Zukunft der Gesellschaft. Wollen wir in einer Gesellschaft leben, die vor allen Dingen Fragen per Konflikt klärt? Oder wollen wir in einer Gesellschaft leben, die Fragen per Kooperation klärt?
An der Bushaltestelle gegenüber der Spielewohnung wartet Jonas auf seine Tochter. Ein Auto fährt vor. Ein blondes Mädchen springt heraus und fliegt ihm in die Arme. Ein paar Wochen später schickt Jonas mir eine Nachricht auf WhatsApp. Die Entscheidung des Familiengerichts. Alle Namen und Ortsangaben sind geschwärzt. Da es keine Hinweise auf Kindesmissbrauch gäbe und auch kein Strafverfahren in dieser Sache, wird sein Umgang erweitert und die Begleitung durch die Sozialarbeiterin aufgehoben. Ich schicke ihm ein Audio. Das ist toll für dich. Er antwortet, ebenfalls per Audio.
Hallo Tom, guten Morgen. Es ist ganz komisch, eigentlich sollte ich mich ja freuen über das Urteil. Ich freue mich eigentlich gar nicht. Ich bin gleichberechtigter Elternteil. Ich will mir diesen Stuss nicht mehr mit mir machen lassen. 2 Jahre lang kämpfe ich für 4 Stunden pro Woche, plus einen Samstag im Monat.
Nach dem nächsten Treffen mit seiner Tochter schickt Jonas mir eine Textnachricht. Seine Ex hat Beschwerde vor dem Oberlandesgericht eingelegt und per einstweiliger Anordnung erwirkt, dass er seine Tochter auch weiterhin nur begleitet sehen darf.
Tom Noga über die sogenannte Eltern-Kind-Entfremdung. Sie geht zu Lasten eines Elternteils, aber vor allem zu Lasten des manipulierten Kindes. Nähere Informationen dazu gibt es auch auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de/die-reportage. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.